New York im August. Es war ein schweißtreibender Abend in der Zooklasse eines überfüllten Jumbojets, der am Flughafen JFK auf den Start wartete. Regennässe dampfte vom warmen Asphalt wie Öl in einer heißen Pfanne. Dann endlich, mit einer Stunde Verspätung, ging es los. Die 747 beschleunigte mit heulenden Triebwerken, Regentropfen liefen diagonal über die Fenster, die Linien der Startbahn jagten vorbei wie Leuchtspurmunition und in den Gepäckfächern oben klapperte es. KLM Flug 648 mit Ziel Amsterdam hob ab. 350 Passagiere entspannten sich langsam und dachten, ihre Probleme wären vorbei. Falsch. John Edward Davis hatte Sitz 38C am Gang. Er sah genauso aus, wie man sich einen John Edward Davis vorstellte. Durchschnittlich, anonym, schnell wieder vergessen. Ein Name, der wie geschaffen schien für einen falschen Pass. Unter dem Sitz vor sich hatte er eine kleine Tasche mit Reißverschluss deponiert. Darin befand sich eine Tupperware-Dose, deren Deckel mit drei dicken Gummibändern fest verschlossen war. Und da hatte die Durchschnittlichkeit ein Ende. Die Frischhaltebox war das, was man im Pentagon als kosteneffizienten Waffenträger bezeichnete. So leicht, so unauffällig, scheinbar leer. Fast, aber nicht ganz. Die Box enthielt keine Elektronik, keine Zeitschaltuhr, keinen Sprengstoff, keine Chemikalien, kein Giftgas, keine ungewöhnlichen Bakterien oder Viren, keine radioaktiven Materialien. Nichts von all dem, was Terroristen gerne benutzen. Nichts, was bei den Scannern am Flughafen hätte Alarm auslösen können. Nichts, was in einem Röntgengerät sichtbar geworden wäre, was ein Spürhund riechen, was ein Metalldetektor hätte aufspüren können. Und doch war diese Box tödlicher als jede Bombe. John Davis hatte seine Hausaufgaben gemacht. Der Inhalt dieser Dose konnte mehr Menschen töten als die Atombombe von Hiroshima. Nur viel subtiler, viel langsamer. Aber erst einmal musste er ein paar Stunden lang die Zeit totschlagen. Ruhig und gelassen bleiben. Durchschnittlich denken. Durchschnittlich sein und die Füße fest gegen beide Seiten der Box gepresst halten. Neben ihm, in Sitz 38b, riss ein Mann mit lockigen Haaren Seiten aus dem Bordmagazin und faltete sie zu Origami-Schwänen und Tauben, die er auf dem Klapptisch balancieren ließ. Bevor Davis sich abwenden konnte, hatte sein Nachbar den Blick bemerkt und begann eine Unterhaltung. Er sei Max, Bildhauer aus Amerika. John Davis nickte und lächelte an den richtigen Stellen und sagte wenig, bis er sich endlich wieder seinem Magazin zuwenden konnte. Draußen konzentrierte sich der Sonnenuntergang zu einem leuchtend orangefarbenen Pinselstrich am preußisch-blauen Horizont, während das Flugzeug in die Nacht über dem Atlantik eintauchte. Um exakt 10.30 Uhr New Yorker Zeit zog Davis ein Pillenröhrchen aus der Tasche. Er öffnete es, entfernte den Wattepfropfen und ließ eine orangefarbene Tablette mit einem winzigen blauen Punkt in der Mitte herausgleiten. Mit einem Glas Wasser spülte er sie hinunter. In einem kleinen Tagebuch blätterte er zur Kalenderseite für August, machte einen Kringel um den Tag und vermerkte die Zeit, wie er es seit 3 Wochen tat. Und noch mehrere Wochen lang würde tun müssen. Doch das Schicksal hat so eine Art, sich auch in die präzisesten Pläne einzumischen. Eine nicht mehr ganz junge Frau drängte sich am Getränkewagen im Gang vorbei und stieß dabei gegen Davis' Ellbogen. Plötzlich sprangen und kullerten überall orangefarbene Tabletten herum. Die Frau entschuldigte sich, ließ sich auf die drallen Knie nieder und begann den Boden abzusuchen. Die Flugbegleiterin eilte ihr zu Hilfe. Das war zu viel unerwünschte Aufmerksamkeit. Davis sagte, kein Problem, ich mache das schon. Überlassen Sie das mir. Nur Vitaminpillen, kein Problem. Doch sie ließen sich nicht abhalten und versuchten, Smalltalk zu machen. Seine Nerven lagen blank. Dann schob die Frau auch noch seine Tasche mit dem Reißverschluss zur Seite, um eine der Tabletten unter dem Sitz zu erreichen. Unwillkürlich zuckten seine Beine abwehrend und er knurrte: »Ich sagte, lassen Sie das!« Mit großen Augen, in denen sich Überraschung mit Angst mischte, sah sie zu ihm hoch. Als die beiden endlich verschwunden waren, zählte Davis lautlos die Pillen von seinem Klapptisch in das Röhrchen zurück. 11 fehlten. Er war durcheinander und verärgert und wäre am liebsten jetzt gleich zur Tat geschritten. Basta. Doch das durfte er nicht. Noch nicht. Er musste den richtigen Zeitpunkt abwarten. Der würde nach dem Film kommen. Nach noch mehr Getränken und dem nervigen Herumgefummel mit Kopfhörern und Schlafmasken, Decken und warmen Socken. Keinesfalls vorher. Erst wenn das Licht gedämpft wurde und die künstlichen Regeln der Nacht in einem Jumbojet in Kraft traten, dann konnte Davis endlich aufstehen und das tun, was notwendig war. Wovon er so lang geträumt hatte. Ein schmales Lächeln lag auf seinen Lippen. Vor den Fenstern wurde das letzte Licht vom Ozean der Nacht verschluckt. Das Tempo, mit dem die Welt da draußen auf dem Weg in die Dunkelheit war, lag entschieden höher, als die Natur es vorgesehen hatte. Nach New Yorker Zeit war es Mitternacht, als der Chef der Farmstar Corporation, John Sanford Erskine III, seinen Platz in der World Business Class verließ, um zur Toilette zu gehen. Dabei kam er an den schlafenden Gestalten von Don Quiggin, dem Finanzchef, und seiner persönlichen Assistentin Penny Ryan vorbei. Auf der anderen Seite des Gangs sah sich Bob Mazzeo, der Leiter der Abteilung Fusionen und Übernahmen, auf seinem Bildschirm einen Film an. In der Toilette richtete Erskine seine Seidenkrawatte, säuberte die Schultern seines Jacketts und tupfte sich kölnisch Wasser auf die gebräunten Wangen. Mit seinen fast 1,95 Meter musste er sich ein wenig bücken, um in den Spiegel sehen zu können. Er überprüfte sein löwenhaftes Profil, stopfte sich ein Papierhandtuch in den Kragen und bürstete sich sorgfältig die Zähne, bevor er mit Zahnseide nacharbeitete. Mit einem kleinen Silberkamm beförderte er 2 oder 3 entfleuchte Strähnen wieder an die richtige Stelle. Endlich lächelte er zufrieden. Mit 58 Jahren besaß er immer noch eine dichte Mähne. Früher war sie pechschwarz gewesen, jetzt jedoch grau und über den Ohren mit Weiß durchsetzt. Aus einem Lederbeutel mit Monogramm zog er eine kleine Cremedose. Er wickelte sich ein frisches Papiertuch um den Finger, tauchte ihn in das Döschen und fuhr sich damit über die buschigen schwarzen Augenbrauen. Als die störrischen Härchen gebändigt waren, tupfte er den Überschuss weg und trocknete sie mit dem Föhn. Die Brauen betonten seine durchdringenden blauen Augen, doch das war nicht alles. Erskine setzte sie sehr subtil ein. Mit winzigen Hebungen und Flexionen, seiner Kalligraphie der Verführung, wie er es nannte, konnte er eine Konferenz leiten, ohne die Stimme erheben oder eine Frau betören, ohne sie senken zu müssen. Man nannte ihn Iron Jack Erskine. Er konnte Investoren begeistern und Banker überzeugen, Rivalen in Ehrfurcht erstarren lassen und Gegner zermürben. Wenn einer sich mit Iron Jack anlegte, so hieß es in der pharmazeutischen Industrie, dann standen die Chancen 1000 zu 1, dass er verlor. Das Problem war nur, manche Feinde ignorierten diese Statistik.